Ich bete für uns. Jesus, danke für den Morgen. Danke, dass wir dir das gerade schon zusingen durften zusammen. Und wir wollen das wirklich ja, so machen, unabhängig von unserer Stimmung, wollen wir dir einfach zusingen, dich preisen, weil das ist, was sicher ist und das ist, was bleibt. Und danke, dass wir das in Gemeinschaft hier tun dürfen, auch nachher nochmal beim Worship. Danke dafür. Und ich befehle dir den Tag an und jeden Einzelnen hier. Befehle dir einfach jeden Einzelnen an. Amen.
Yamin hat gestern so schön das Ziel seiner Predigt benannt. Ich möchte das auch tun. Ich würde mir wünschen, dass am Ende meiner Predigt alle bei diesem Löwen stehen bleiben, okay? Ich sage euch dann, was ich damit meine. Ihr ahnt schon, dass es heute auch wieder um das Thema Kampf gehen wird. Vielleicht ahnt ihr auch schon, dass die Art, die ich euch heute nahelegen möchte, zu kämpfen, wenig zu tun hat mit dem, was gerade in eurem Kopf vorging. Schaffe ich das noch, gegen den anzukommen oder nicht? Sondern auf einer ganz anderen Ebene abläuft. Wir werden später darauf nochmal Bezug nehmen. Ihr hört jetzt gleich eine Geschichte. Wahrscheinlich ahnt ihr schon, welche Geschichte. Und diese Geschichte ist zeitlich gesehen ein bisschen später als das, was wir gestern von David gehört haben. Es ist aber ein bisschen tricky, deswegen sage ich das kurz dazu. Saul ist zwar verworfen, aber regiert momentan auf der sichtbaren Ebene immer noch als König, so auch in dieser Geschichte. David wurde schon gesalbt im Geheimen, aber die Salbung vor Augen des ganzen Volkes fand noch nicht statt. Das heißt, Saul selbst weiß noch nicht, dass David König werden wird oder insgeheim schon König ist. Ironischerweise arbeitet dieser David als Musiker bei Saul durch einen bestimmten Umstand. Das heißt, die kennen sich schon gewissermaßen, aber David pendelt momentan noch. Also der ist noch echt jung, der ist manchmal noch bei seiner Family und hütet da die Schafe und manchmal jobbt er sozusagen beim Saul als Musiker. So die Situation. Und in dieser Zeit findet jetzt folgende Geschichte statt, die ihr jetzt hören dürft. Ich bitte euch mal noch nicht, eure Bibel aufzuschlagen, sondern wenn ihr möchtet, dürft ihr die Augen mal schließen und mal versuchen, euch das Gesagte vor Augen zu malen.
Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda. Und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf. Und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg, und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit dem Namen Goliath aus Gath. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer, und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen, und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. David aber war der Sohn jenes Ephraitites aus Bethlehem Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. Und die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und von den 3 Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der erstgeborene Eliab, der zweite Abinadab und der dritte Schammah. David aber war der Jüngste. Als nun die drei Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Epha, geröstete Korn, und diese 10 Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese 10 Stücke Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bring ein Zeichen von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebintental und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen, und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe, und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so dass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr diesen Mann gesehen, da der heraufgekommen? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach: Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach: Das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David, und er sprach: Warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. David antwortete: Was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütet die Schafe des Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen, und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin, und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, so dass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein, und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie.
Wer gerne während der Predigt mitarbeiten mag mit seiner Bibel, darf gerne aufschlagen. 1. Samuel 17. Dann könnt ihr da nochmal nachlesen. Wer von euch hat die Story gekannt? War zu erwarten. Ich bin gespannt, inwiefern wir heute daran was entdecken dürfen, was für unser Leben relevant ist. Und wir wollen das in 4 Schritten machen. Wir wollen schauen, wie wir die Riesen unseres Lebens bekämpfen dürfen. Einmal, indem wir die Riesen wahrnehmen, indem wir Ziele festsetzen für unseren Kampf, den Herzenskampf ausfechten und hoffentlich mutig handeln zuletzt. Wir starten damit, wahrzunehmen, was für Riesen auf dem Schlachtfeld stehen. In der Geschichte wird relativ schnell klar, hier geht's richtig zur Sache. Hier ist eine richtig, richtig große Bedrohung da. Der Schreiber von dem Buch, der verwendet eigentlich nicht so viele ausschmückende Worte, aber um zu beschreiben, wie dieser Goliath aussah, wie der gewirkt hat, verwendet er richtig viele Worte. Ihr könnt es nochmal nachlesen, ab Vers 4 wird er ganz, ganz genau beschrieben. Und sowohl David als auch die Israeliten checken, was hier Sache ist. Die Israeliten, da wird auch ganz besonders betont, sie hören diese Worte, sie nehmen diese Szene wahr. Aber auch David, vielleicht ist euch aufgefallen, das ist mir irgendwie dieses Mal in der Auseinandersetzung insbesondere ins Auge gesprungen, er verschafft sich ein Bild von der Situation her. Er fragt nochmal nach, er fragt dann nochmal nach. Er will sehen, was ist hier los. Er sieht diese große Bedrohung. Wu, magst du mir mal die Säule auf die Bühne tragen? Wäre das okay für dich? Danke. Und ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Punkt für uns. Es gilt wahrzunehmen, es sieht tatsächlich schwerer aus, als es ist, aber danke trotzdem, Elia, voll cool. Das ist perfekt, danke. Es gilt wahrzunehmen, ich habe das jetzt einfach mal sinnbildlich für Goliath, weil in etwa, es gibt verschiedene Auslegungen, wie groß der hätte sein können, aber das ist auf jeden Fall plausibel, dass er vielleicht so groß war, also in etwa vielleicht, ich sage jetzt keine Zahl, ich sage es eh falsch, also vielleicht so hätte er sein können. Es steht fest, da ist eine Bedrohung da. Sieht David, es sehen die Israeliten. Wir nehmen wahr, da ist tatsächlich ein Riese. Ich musste in der Vorbereitung dran denken, letztes Jahr haben wir Bumper Ball gespielt mit den FSJ-Lern. Das ist dieses Spiel, wo man in so einem großen Ball steckt und versucht, ein Tor zu schießen. Und ich habe es irgendwie einfach nicht auf die Kette gekriegt, gescheit zu laufen mit dem Ding, geschweige denn irgendwas noch wahrzunehmen. Und ich wurde dauernd von rechts und von links halt umgetackelt. Und sobald ich 2 Schritte gemacht hat, kam wieder irgendein Idiot, der mich umgerannt hat und mich halt hat purzeln lassen. Und irgendwie dachte ich, ja krass, das ist ein Bild für unser Leben. Ganz, ganz oft checken wir gar nicht, wo unsere Gegner liegen. Es ist wie, als würden wir in so einem großen Bumperball stecken und vielleicht gerade noch so einen Schritt für den nächsten setzen. Aber dann kommt von rechts und von links und von hinten und von seitlich kommen unsere Gegner und wir nehmen sie gar nicht wahr. So die Israeliten und David nicht. Sie checken, hier ist eine Bedrohung da. Sie nehmen den Riese wahr. Und das haben wir euch die Tage jetzt auch schon mehrmals gesagt. Es ist wichtig, dass wir vor Augen haben, dass es einen Kampf gibt in unserem Leben. Ein Kampf, der zum einen um uns herum tobt. Es wurde auch schon mehrfach betont. Ich möchte euch die Bibelstelle vorlesen. Epheser 6. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Es gibt gottfeindliche Kräfte, die gegen uns gerichtet sind, tatsächlich. Oder auch so in dem Vers aus 1. Petrus 5, Vers 8. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Satan, unser Feind, wenn wir zu Gott gehören, hat auf dieser Welt noch Macht gegeben. Er streift umher und er wird als Vater bezeichnet, also als jemand, der auch erzieht, der einflüstert. Wir haben es gestern gehört, der versucht, der Vater der Lüge, Dinge zu verdrehen und Lügen einzuflüstern. Wir, an einem ganz stinknormalen Tag, stehen wir nicht auf neutralem Grund, sondern wir müssen uns bewusst sein, wenn wir Gottes Kinder sind, und wir sagen das ja manchmal, wenn wir besonders geistliche Aufgaben haben, wie jetzt eine Predigt zu halten oder eine Freizeit kommt, oh, wir sind geistlich angefochten. Aber es ist Quatsch, dass wir nur da geistlich angefochten sind. Wir sind an jedem stinknormalen Tag angefochten und auf dem Kampffeld, wenn wir zu Gott gehören. Es sind Kräfte um uns herum, die unsere Riesen sind. Und das haben wir auch schon mehrfach gehört. Es sind Kräfte, die auch nicht nur um uns rum sind, sondern auch in uns. Denn die menschliche Natur, steht in Galater 5, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Das heißt, es gibt Kräfte um euch rum und in euch, die als Riesen in eurem Leben dastehen, bereit, euch zu verhöhnen. Denn was ist es, was diese Riesen tun? 2 Merkmale, die durch den Text deutlich werden. Einmal wird beschrieben, Goliath steht nicht nur einmal am Tag da oder zweimal, sondern er kommt morgens, er kommt abends. Es schließt den kompletten Tag ein. Das heißt, die Bedrohung, und so wird es auch im Petrusbrief deutlich, der Teufel, der streift immer umher. Es ist eine Bedrohung, die immer da ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gegen was richtet sich die Bedrohung? Sie richtet sich gegen das Leben mit Gott. Was will ich damit sagen? Ihr müsst euch vorstellen, also wenn hier Goliath stand, dann war ja da dieses Tal. Und die ganzen Schlachtreihen Israels standen hier. Was wollen die Philister, die da im Technikzimmer stehen sozusagen, was wollen die? Die wollen dieses Land angreifen auch. Was hinter den Israeliten ist, die wollen Israel angreifen. Und dazu müsst ihr nochmal wissen, was bedeutet dieses Land für das Volk Israel? Es ist das Land, das Gott ihnen geschenkt hat, um in Beziehung mit ihm zu leben, um auf ihn zu hören und um ihm Liebe auszudrücken. Das war der eigentliche Gedanke. Das heißt, die Bedrohungen hier in diesem Kampf von Goliath ausgehend richten sich direkt gegen die Identität dieses Volkes, gegen Gott selbst. Und so sind es auch die Bedrohungen in unserem Leben. Es ist tatsächlich nicht das Entscheidende, dass unser biologisches Leben sozusagen angegriffen werden, sondern die Riesen haben die Eigenschaften, das noch Wesentlichere anzugreifen, nämlich unseren Space mit Gott sozusagen. Sie versuchen, diese Beziehung zu Gott anzugreifen. Ich sage ganz bewusst, sie versuchen. Ich will euch damit keine Angst machen, sondern wie Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8 vielmehr sagen, seid besonnen und nüchtern. So wird es in Zusammenhang mit Kämpfen in der Bibel immer wieder gesagt. Besonnen und nüchtern. Checkt, was Sache ist. Checkt, dass da ein Riese steht, aber verfallt jetzt nicht voll komplett in Panik. Sondern lasst uns besonnen und nüchtern darauf schauen und den Blick in unser Inneres richten und zu überlegen, wo sind unsere Riesen? Das klingt irgendwie immer so, ehrlich gesagt, finde ich ein bisschen abstrakt. Wo sind die Riesen deines Lebens? Ich habe mal versucht, es ein bisschen aufzudröseln. Vielleicht könnte man so fragen, wo gibt es in deinem Leben Lebenssituationen, die dich echt ins Verzweifeln bringen, die dir wirklich Bauchschmerzen bereiten? Wo gibt es vielleicht Aufgaben, die im kommenden Jahr anstehen, wo du sagst, boah, das, wenn ich schon alleine daran denke, das nagt so sehr an mir, das drückt mich richtig runter. Wo gibt es vielleicht Sünde, die permanent an dir knabbert oder auch die Sünde hinter der Sünde, dass du einfach nicht von diesem schlechten Gewissen loskommst? Wo gibt es Menschen, die dich einschüchtern und total verunsichern und auch hier dein vertrauensvolles Gehen mit Gott vielleicht angreifen? Und wo, und das ist natürlich nochmal eine Stufe schwieriger, das zu entlarven, gibt es vielleicht tatsächlich auch Gedankenmuster, die dich total verunsichern und dich total niederdrücken. Ich will dazu sagen, manches von den Sachen, die mögen super groß scheinen und anderes von den Sachen, die sind vielleicht total klein. Wenn wir mit euch ins Gespräch kommen, dann, also ich muss sagen, manches, das, also, boah, da denkt man sich echt, wie kann ein Leben, das noch nicht so lang, also gut, also wie kann man, es gibt so schlimme Dinge, wenn man die hört, wie, es sind so schlimme Umstände teilweise, das sind echt große Riesen. Aber ich mag sagen, auch wenn du jetzt vielleicht niemand bist, der in der Family jetzt ultra die schlimme Situation hat oder das, es gibt auch Riesen in eurem Leben, die scheinen vielleicht jetzt nicht wie so dieser typische große schlimme Riese, sondern, und da kommt ins Spiel, dass der Teufel der Vater der Lüge ist, es sind vielleicht so kleine Dinge. Sowas wie, so ganz zufrieden bin ich jetzt nicht mit mir selbst, aber ist schon okay. Oder was auch schon angesprochen wurde, die Tage, ich merke schon, dass es mich pusht, wenn ich leistungsmäßig was bringe, aber ist auch normal. So kleine Sachen, wo man merkt, irgendwas ist da schräg, aber es ist jetzt nicht irgendwie wie, ich habe eine ganz große Erkrankung oder meine Eltern trennen sich oder irgendwie sowas ganz Großes. Es gibt große Dinge in eurem Leben und scheinbar kleinere, aber ich will euch sagen, achtet darauf, beides kann super effektiv sein im Sinne des Teufels. Beides kann euch super arg auslaugen und euch diese Kraft und die Schönheit des Lebens, ich zeige jetzt einfach mal so in diesem Bandraum, wenn ich das Leben mit Gott meine, des Lebens mit Gott nehmen. Ich bin im Gegensatz zu dir, Dani, schon voll der Typ für Revue passieren lassen des Jahres. Und ich habe im Rückblick mir überlegt, krass, in den letzten 2 Jahren hatte ich eine bestimmte Sünde, die relativ offensichtlich ist, die ich super oft vor Gott gebracht habe. Und Gott hat die Gnade geschenkt, dass ich in diesem Jahr einen weiteren Bereich in meinem Herz entdecken durfte, der wirklich nicht schön ist, der sich aber wirklich die Jahre über so versteckt gehalten hat und gegenüber dieser anderen Sünde, die ich permanent vor Gott ausspreche und ihm dafür um Vergebung bitte, die hat sich versteckt. Das ist ironisch. Es gibt in eurem Leben Riesen, die verstecken sich richtig, richtig heimtückisch. Und es ist klar, es wäre überfordernd, wenn wir alle Riesen sehen würden, aber achtet darauf, ob es nicht vielleicht kleine Riesen in Anführungszeichen in eurem Leben gibt. Ich mag gern eine Minute Zeit lassen, damit ihr die Chance habt, jetzt einen Riesen in eurem Leben euch mal innerlich vor Augen zu rufen, wenn euch einer einfällt. Weil mit dem wollen wir dann die nächsten Steps durchgehen. Genau. Vater, du siehst die Situation, die Person, die Sünde oder der Gedanke, den wir jetzt gerade irgendwie vor Augen haben, der uns in unserem Leben wie ein Riese vorkommt, der uns bedrängt und uns dieses Leben mit dir irgendwie da den Blick wegnehmen mag für. Und ich bete, dass wir jetzt die weiteren Schritte mal durchdenken dürfen und so einen Hauch von deiner Idee finden können, wie du mit diesen Riesen umgehen magst. Amen. Okay, wir gehen einen Schritt weiter. Wir haben in unserem Kampf also schon geschafft, den Riesen wahrzunehmen. Wir sind bereit, uns nicht einfach umtackeln zu lassen, sondern den Gegner zu sehen, euren Gegner, den ihr euch jetzt mal ausgewählt habt. Als nächstes, auch einen super wesentlichen Punkt, müssen wir unser Ziel festlegen. Offen gestanden verstehe ich jetzt nicht so super viel von Kampfsport, aber eine Sache meine ich zu wissen ist, dass verschiedene Kampfsportarten verschiedene Ziele haben. Also zum Beispiel beim Boxen muss der Gegner so und so lange auf dem Boden liegen, dann hat der Gegner gewonnen. Also es ist ein ganz eindeutiges Ziel festgesetzt, wann der Kampf gewonnen ist. Was das Ziel von dem Kampf ist. Es ist ausschlaggebend dafür, ob wir sagen können, der Kampf war erfolgreich oder der Kampf war nicht erfolgreich. Ich möchte euch gerne fragen, wer von euch würde sagen, die Israeliten haben das Match gewonnen? Wer würde sagen, die Israeliten haben diesen Kampf gewonnen? Wer würde sagen, die Israeliten haben diesen Kampf verloren? Mich würde so interessieren, warum du das denkst. Aber wir gehen weiter. Spannende Frage. Ich verrate euch, was ich denke. Ich denke, wie du ganz da hinten vielleicht denken wir ja ähnlich, dass sie den Kampf tatsächlich verloren haben, die Israeliten. Warum denke ich das? Weil ich nicht glaube, dass das eigentliche Ziel des Ganzen ist, dass Goliath stirbt, sondern das Ziel findet ihr in Vers 46. Das Ziel benennt nämlich David, der in dieser ganzen Situation, würde ich sagen, einen sehr klaren Blick auf Gott hat und den wir uns deswegen heute so ein bisschen als Kampfberater heranziehen. Er sagt nämlich, und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Ich verstehe, warum ihr euch gemeldet habt. Sie haben offensichtlich den Kampf gewonnen. Nur offen gestanden, weiß ich nicht, ob sie in dem Sinne den Kampf gewonnen haben. Weil am Ende rennen sie hinterher, aber ob ihr Herz wirklich verstanden hat, dass Gott hier Gott ist und dass er ihr Gott ist, ich will kein Urteil darüber bilden. Das heißt, was ist das Ziel des Kampfes? Für David ist das eindeutige Ziel des Kampfes nicht nur, dass Goliath ausgenockt wird und da er groß rauskommt, sondern sein Ziel ist es, dass durch diesen Kampf Gottes Größe deutlich wird sozusagen. Bei den Israeliten, wie gesagt, ist es gar nicht der Fall. Es steht da, dass sie sich fürchten, dass sie niedergeschlagen sind. Das Wort heißt übrigens innerlich zerbrochen. Sie sind sozusagen schon innerlich zerbrochen an dieser Stelle, bevor sie überhaupt, sie haben ja noch gar nichts gemacht, außer vielleicht geschrien. Aber sie sind schon zerbrochen, bevor sie überhaupt in den Kampf ziehen. Kennt ihr das aus eurem Leben? Bevor ihr überhaupt in irgendeine Challenge geht, in die Klassenarbeit geht, in die Begegnung mit einer Freundin geht und ihr wisst, oh, ich muss mit der das und das ansprechen oder ich muss die und die Klausur jetzt schreiben. Aber bevor ihr überhaupt da reingeht, seid ihr innerlich eigentlich schon zerbrochen, sage ich mal. Eine spannende Frage ist jetzt natürlich, das ist nochmal der Vers, genau, dass sie innerlich schon zerbrochen sind. Eine spannende Frage jetzt natürlich ist die Frage, was ist dein Ziel? Das ist sehr abstrakt und das ist auch wie alles immer so ein Stück weit ein Kampf. Aber jetzt nimm doch mal deinen Riesen. Was ist da dein Ziel? Ist dein Ziel, dass er weggeht? Ich hoffe, denn alles andere wäre nicht menschlich, sage ich mal. Aber ist dein Ziel, neben dem, dass er weggeht, oder vielleicht müsste ich eher sagen, noch mehr als das, dass du dir wünschst, dass dieser Riese weggeht, ist dein Ziel auch, dass die Welt daran erkennt, dass Gott groß ist? Das ist natürlich mega pathetisch, das sozusagen, aber vielleicht im Kleineren formuliert, dass irgendwie dein Herz noch weiterhin dran glauben kann, dass Gott da ist und Leute drumherum vielleicht auch dadurch seine Schönheit sehen dürfen. Mir fällt es offen gestanden nicht ganz so leicht, das jetzt so auszusprechen, weil es gibt Kämpfe in meinem eigenen Leben und in dem Leben von Menschen, die mir nahestehen. Da wünschen wir uns ehrlich gesagt einfach nur, dass dieser Goliath irgendwie fällt, dass dieser Riese irgendwie fällt. Ich habe eine Freundin, die dieses Jahr echt mit einer, oder die generell jetzt mit einer krassen Krankheit zu kämpfen hat. Und wir kämpfen miteinander immer wieder drum um die Sichtweise, dass wir nicht nur uns wünschen, dass die Krankheit weggeht, sondern dass sie auch in dieser Situation immer wieder neu auf Gott schauen darf. Und dadurch auch, was sie immer wieder ist, auch wirklich eine Inspiration sein darf für Menschen, die Gott kennen oder nicht können, dass sie sehen, boah, die hängt nicht nur an ihrem Leben, sondern die sieht darin sogar noch auf Gott. Aber ich möchte damit gar nicht kleinreden irgendwie, dass diese Riesen richtig bedrückend und schlimm sein können und wie gesagt, ihr euch voll wünschen dürft, dass die einfach nur weggehen. Nur ich möchte es auch nicht unausgesprochen lassen, dass es nicht das eigentliche Ziel ist, weil ich glaube, dass es die Wahrheit ist, dass an diesen Riesen noch was viel Schöneres und Größeres deutlich werden darf. Und vielleicht kennt ihr auch Menschen in eurem Leben, die trotz krasser, schwieriger Umstände an Gott festhalten und plötzlich da so eine Dimension ins Leben reinkommt, die echt zum Staunen ist. Also lasst uns versuchen, in unseren Kämpfen anzuvisieren, dass Gott dadurch groß wird. Vielleicht erinnert ihr euch das nur abschließend zu diesem Punkt, wie Jesus betet, bevor er ans Kreuz geht. Er betet, Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht was ich, sondern was du willst, soll geschehen. Also dein Wille geschehe. Er spricht aus, was er sich wünscht und er gibt ab in eine größere Hand. Nächster Step. Ich hoffe, ihr könnt noch. Jetzt kommt es endlich, unser Herz. Wir haben diese zwei verschiedenen Herzen. Ich habe euch die mitgebracht. Grüße gehen raus an Familie Pister. Danke fürs Mitbringen der Herzen. Wo mache ich die am besten hin? Vielleicht hier. Ah Leute, ich muss ganz kurz den Stein holen. Hey, wo ist der? Ah, da. Ich komme gleich klar. Jetzt, okay, ihr seht die zwei Herzen, zumindest ein bisschen. Eins soll das Herz der Israeliten sein. Und eins soll Davids Herz darstellen. Wir haben gesagt, beide Parteien, also beide Israeliten und David, beide checken, dass da ein Riese steht. Beide nehmen wahr. Aber beide gehen so unterschiedlich mit der Situation am Ende um. Die einen sind wie so verschreckte Hasen und der andere prescht vor in den Kampf. Das heißt, das, was dazwischen passiert, zwischen der Wahrnehmung und das, was dann hinten bei rauskommt, da muss irgendwas dazwischen passiert sein. Und die Tage über haben wir ja schon gelernt, dass das dieses Leitungsorgan ist, dieses Herz ist, das, was reinkommt, filtert und überlegt, wie gehe ich damit weiter. Und ihr werdet schon ahnen, eins der Herzen, das der Israeliten, das gibt geistlichen Herzensüberzeugungen null Raum und Davids Herz gibt geistlichen Herzensüberzeugungen ganz viel Raum. Was meine ich damit? In Vers 32 steht, niemand verliere den Mut. Da sagt David zu Saul, hey, das ist das, was ich will. Niemand verliere den Mut. Und was da wortwörtlich steht, ist ein ganz spannender Begriff, heißt nämlich, niemand entfalle sein Herz. Er wünscht sich, David wünscht sich, und das wünscht er sich, weil er das bei den Israeliten sieht, dass niemand das Herz in die Hose rutscht sozusagen. Das wäre vielleicht das deutsche Wort dafür. Ich möchte euch das jetzt mal zeigen, wie das passiert. das ist das Herz der Israeliten. Ich sage jetzt einfach immer mal wieder, es rutscht in die Hose. Es entfällt ihnen, wie es in Vers 32 steht. Sie haben null Blick auf Gott, deswegen rutscht es ihnen runter. Sie haben keine geistlichen Herzensüberzeugungen, nur fleischliche, die hier gerade eine Rolle spielen. Und dementsprechend, wenn ich mich so klein mache wie dieses Herz, wenn ich auf Goliath gucke, Gott ist null vorhanden und ist klein. Und Goliath ist in ihrer Perspektive her riesig. Und darum fürchten sie sich. Darum haben sie keinen Mut. Außerdem, alle Versuche, das ist auch spannend, dass sie vielleicht doch noch kämpfen könnten, sind lächerlich und kläglich offen gestanden. Vielleicht habt ihr euch die Szene vor Augen gemalt, wie David in diesem großen Rüstungsding versucht zu laufen. Das, was der Samuel hier unten noch an Kampfstrategien sich ausdenken kann, ist ohne Gott und ist angesichts der Größe von dem Riesen total lächerlich und klein. Also ein Kennzeichnen von diesem Herz in der Hose, vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn das Herz in die Hose rutscht, hat es was Schweres, ist, dass man keinen Blick auf Gott hat, dass die Bedrohungen riesig scheinen und alle Anstrengung irgendwie kläglich kommt. Ich habe irgendwie auch so, ich habe überlegt, hatte ich mal so einen Rüstungsmoment in der letzten Zeit, also wo ich versucht habe, aus eigener Kraft irgendwie was zu reißen, wo was aber letzten Endes ein bisschen kläglich gewirkt hat. Ich musste an eine Szene denken, hier auf der Toilette, da habe ich manchmal gute Begegnungen. Da habe ich eine ältere Frau aus unserer Gemeinde begegnet. Und ich war irgendwie nicht so gut drauf und sie hat mich kurz gefragt, wie es mir geht. Und ich habe ihr gesagt, boah, mir geht es nicht so gut, weil wir hatten so eine Jesuswoche anstehen, so eine evangelistische Woche. Ich war irgendwie total demotiviert, weil ich hatte so viele Leute für diese Woche eingeladen und ich hatte echt versucht, alles zu geben im Kinderturnen und keine Ahnung, überall und alle haben mich gekorbt, alle haben mir abgesagt, irgendwie so ein Stück weit. Und ich habe so richtig, richtig verkrampft versucht, irgendjemanden zu finden, der dahin mitkommt und sie meinte nur so ganz gelassen, schau mal, irgendwie, wir sind einfach Wegweiser und hat halt auf diese Größe Gottes verwiesen. Du darfst gelassen sein, du darfst Wegweiser sein, hat mir so eine Leichtigkeit zurückgegeben. Spannenderweise hat dann eine Freundin mich gefragt, die ich gar nicht gefragt hatte, ob sie mitkommen kann und ist tatsächlich zum Glauben gekommen, Leute. Also irgendwas, was ich gar nicht initiiert hatte. Das ist so der Unterschied. Manchmal kommen wir in eine Übereifrigkeit rein, die aber gar nicht mehr auf Gott schaut, wie ich nur noch auf mein eigenes Leisten. Hauptsache, ich habe im Kinderturnen das jetzt noch gesagt, so, dass sie unbedingt zu dieser Woche kommen sollen. Und Gott möchte eine Art des Kämpfens, die ganz anders aussieht. Und dafür wollen wir uns Davids Herz anschauen. Ich bringe es mal rüber. Davids Herz, und das denkt ihr euch jetzt schon, das ist nicht hier unten am Boden, das ist nicht in die Hose gerutscht, sondern Davids Herz, das... Oh. Ich sage jetzt einfach mal, das Gegenteil von Herz in der Hose ist Herz im Himmel, okay? Also es gibt zwei Optionen, wie wir diesen Herzenskampf kämpfen. Also dieses zentrale Schlachtfeld, unser Herz. Und zwar entweder unser Herz in der Hose oder unser Herz in Gott. Unser Herz in Gott, damit meine ich, wir geben geistlichen Herzensüberzeugungen super viel Raum. Was heißt es hier bei David konkret? Vielleicht habt ihr schon mal den Satz gehört, hey, wie du fühlst, das ist total normal. Wenn du jemandem gesagt hast, was dich gerade bedrängt oder so, dann sagt derjenige einfach, hey, das ist normal. Wenn ich Freundinnen von Herausforderungen zum Beispiel mit den Kids erzähle, höre ich ganz oft auch von Mädels, hä, so verständlich und ich habe dann ganz, ganz liebevolle Anteilnahme. Aber es bleibt dann bei diesem Wahrnehmen stehen und es geht nicht weiter. Und bei David, das ist so spannend, der lässt sich nicht abspeisen mit dem, hä, es ist doch normal, dass ihr Angst habt vor den Riesen. Das versteht man doch. Das ist doch ganz normal. Ich sage nur Vater der Lüge und Dinge, die uns auch eingeflüstert werden. Sondern David denkt sich vielleicht, ja, es ist vielleicht normal, dass ihr Angst habt, aber ihr müsst dabei nicht stehen bleiben, denn es gibt einige Wahrheiten, die euer Herz kennen muss. Und die kommen im Text ganz deutlich vor. Und zwar kennt David seinen Gott und hat Klarsicht. Stellt euch vor, ihr seid da oben in dem Herz. Der hat viel mehr Klarsicht über das, was Gott ist. Und dementsprechend wirkt Goliath super mickrig. Wenn ihr da oben an der Decke kleben würdet, würde der viel mickriger wirken, wie wenn ihr von unten auf den drauf schaut. Was für Herzensüberzeugungen hat David präsent? Wie fokussiert er diesen Gott? Einmal, Vers 26, David sieht, dass es ein lebendiger Gott ist. Es ist kein Gott, der nicht eingreift, sondern ein lebendiger Gott. Vers 45, es ist ein starker Gott für David und einer, der zu ihm gehört, nämlich es ist sein Gott. Was meine ich damit? Als Saul ihn angreift und sagt, ey, sag mal, du kannst nicht gehen, sagt David, doch, ich kann gehen. Schau mal, was ich mit meinem Gott schon erlebt hat. Also er weiß, es ist nicht nur ein starker und lebendiger Gott, sondern auch ein Gott, der was mit seinem Leben zu tun hat. Ich habe im Kindergarten manchmal den anderen Kindern gesagt, ey, wenn du mich angreifst, dann hole ich meinen großen Bruder, der ist 2 Meter groß und hat die Schuhgröße 50. Ich wusste, dass er nicht wirklich kommen würde, weil er hat immer 200 Kilometer von mir weg gewohnt. Aber ich wusste gewissermaßen, er steht zu mir. Mein großer Bruder steht zu mir so. Also ich wusste nicht nur um seine Größe, sondern ich wusste auch, dass er mich lieb hat sozusagen. Also David wusste um Gottes Größe und er wusste um seine Liebe und dass er was mit seinem Leben zu tun hat. Und das hat ihm Mut gegeben. Aber wie konnte er das wissen? Wie hat er das verstanden? Wie ist wirklich dieses Herz nach da oben gestiegen? Und das hat Jamin gestern vorgelesen. Das Geheimnis dessen, dass er diesen Blick haben kann, liegt nämlich ein Kapitel zuvor. Es liegt darin, dass David Gottes Geist bekommen hat. Und das war im Alten Testament gar nicht normal, sondern echt was Außergewöhnliches. Für uns ist es jetzt der Schlüssel für alles und wir wissen, dass es für uns ein Geschenk sein darf. Aber dieser Geist hat David ermöglicht, das Ganze so wahrzunehmen. Das will ich euch irgendwie auch zusprechen, weil ich jetzt auch mit ein paar gesprochen habe, die irgendwie gesagt haben, boah, ich struggle mit dem und dem und gell, ich weiß, dass es nicht stimmt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich aus dem Gedankenmuster rauskomme. Und ich will das einfach nicht ungesagt lassen. Und das soll jetzt gar nicht magisch klingen oder so. Aber es ist eine Kraft in dir, wenn du Jesus kennst, die deinen Luftballon nach oben steigen lassen kann, die stärker noch ist als Helium, die der Heilige Geist ist, der in Wahrheit führt. Und wenn du jetzt denkst, boah, dieses Thema, ich habe schon 10.000 Mal drüber nachgedacht, als ob ich jemals da rauskommen könnte, möchte ich dir wirklich sagen, das ist eine Lüge, weil immer wieder darfst du Schritte nach draußen machen durch seinen Geist. Der Geist wohnt in dir und er hat echt Kraft zum Leben zu erwecken. Und, das wurde auch schon gesagt, es ist was Aktives, es ist was Passives sozusagen. Also es ist, ich muss eins zurückgehen, es ist was du empfängst, aber, und den Vers habt ihr auch schon gehört, es ist auch was, dem wir Raum geben können. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das heißt, ich habe euch das zugesprochen, die Kraft ist in euch und der andere Part ist das, dass ihr dem Raum geben dürft sozusagen. Das heißt, ihr dürft einerseits wissen, die Kraft liegt in euch, der Geist ist euch geschenkt und andererseits dürft ihr auch wissen, oh, ich möchte dem auch Raum geben und da auch auf den Geist hören, sage ich mal. Und deswegen ist die spannende Frage, vielleicht könnt ihr da auch in eurer Kleingruppe drüber sprechen, wir haben da jetzt keine Zeit nochmal vor, hier vertieft drauf einzugehen, aber die spannende Frage ist natürlich, wie dein Herz auf diesen Riesen schaut. Was würdest du sagen? Ist es eher da oben und dein Riese scheint klein oder relativ wahrscheinlich ist es, dass der Riese, dass dein Herz immer wieder weiter runterrutscht und den Riese groß sieht. Also es wäre spannend zu wissen, wie dein Herz auf den Riese schaut. Und noch spannender wäre zu wissen, wie du Gott noch mehr fokussieren könntest. Diese Herzenswahrheit, die ich gesagt habe, wie du fokussieren könntest, dass ein starker, ein lebendiger Gott dein Gott ist und mit dir in diesem Riesen gegenübertritt. Das wäre mega spannend zu überlegen. Und auch zu überlegen, was es an der ganzen Sache ändern würde. Und was ich an unserem Glauben mag, ist, dass er nicht super abstrakt bleibt, sondern es ist irgendwie nicht nur was wir durchdenken und theoretisch uns erarbeiten, sondern es ist was echt ins Praktische hineingeht. Und deswegen sehen wir an David auch, boah, der Mann, der geht so entschlossen in das Ding rein, der macht ultra den Call, dass er das ganze Match gewinnen wird, der hat so eine Entschlossenheit zu handeln und packt auch seine ganz praktischen Skills aus mit diesen Steinen und mit der Schleuder und so. Das heißt, wenn die Herzensentscheidung passt, und ihr sagt, ja, ich weiß, dieser Gott geht mit mir, dann haut auch das in die Pfanne, was ihr drauf habt, sage ich mal. Also es ist gar nicht so super abstrakt, sondern dann geht auch in dieses Gespräch rein, geht wieder zurück in diese Beziehung, dann geht in diese Szene rein, die euch vor Augen ist und überlegt mit eurem gesunden Menschenverstand, was wären gute Steps jetzt zu machen, in dem Wissen, dass Gott mit mir geht. Wie könntet ihr jetzt mutig handeln? Und das vielleicht noch als kleiner Zusatz, der Sieg, den ihr dann habt, das ist vielleicht nicht wie bei David, dass der Goliath auf den Boden fällt, das habe ich euch jetzt schon gesagt. Ich mag dazu einen Satz vorlesen von einem schlauen Theologen, der dazu was gesagt hat, und zwar sagt Lüthi, heißt der, man kann mit Gott siegen wie David über Goliath, man kann aber auch mit ihm unterliegen und im Unterliegen Sieger bleiben. Man kann sozusagen unterliegen und im Unterliegen Sieger bleiben. In der Szene, sage ich mal, die ich jetzt erzählt habe, wo dann die Freundin plötzlich auf mich zukam und dann kam die zum Glauben und so, das war echt, so habe ich mir einen Sieg vorgestellt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, oft habe ich in meinem Alltag eher Situationen, wo ich so denke, ah ja, und jetzt, was war jetzt die Begegnung? Man hinterfragt seine Siege, aber der Sieg ist nicht das, was an der Oberfläche passiert, sondern was in eurem Herzen passiert. Ein Sieg kann sein, ihr geht durch einen Schultag und seid mit Gott im Gespräch und ihr legt ihm die Stunde hin und vielleicht trotzdem ergibt sich keine Möglichkeit, in irgendeinem Gespräch ihn zu bezeugen. Oder vielleicht betet ihr für eine Klausur und es verkackt es auf voller Linie, aber ihr legt die Niederlage zurück in Gottes Hand und wisst, ihr seid trotzdem wertvoll. Also ihr wisst, auf der Oberfläche kann mancher Sieg wie eine Niederlage wirken, aber unser Sieg ist, wenn unser Herz in Jesus bleibt, wir froh sind, dass er da sind und wir mit ihm in Verbindung bleiben. Es gibt einige Personen, die mir in der Vorbereitung auch noch eingefallen sind, die, finde ich, das krass verkörpern, dass ein Sieg an der Oberfläche auch wie eine Niederlage aussehen können. Zum Beispiel gibt es viele Geschichten, vielleicht habt ihr auch schon die ein oder andere gehört, wie gerade im Dritten Reich Menschen ultra krass mutig gehandelt haben, einen Herzenskampf so entschieden haben, dass sie Juden versteckt haben oder ähnliches und halt krass mutig gehandelt haben und trotzdem vielleicht ein schlimmes Ende das Ganze genommen hat, dann kann das auch wie ein Sieg sein. Euer Herz ist treu geblieben. Oder wie Stephanus in der Bibel, der am Ende stirbt, der sein biologisches Leben hingibt, sage ich mal, aber diesen Kampf gewonnen hat, obwohl er an der Oberfläche natürlich verloren wirkt. Oder natürlich der Kampf, der eigentliche Kampf, wo Jesus am Kreuz stirbt, wirkt ja auch zunächst erbärmlich und schmerzhaft und als wäre er, hätte er verloren. Aber der Sieg, der ist tiefer liegend. Und das vielleicht auch als Mut noch zum Abschluss. Lasst uns immer wieder auch dahin zurück umkehren. Das war auch was wir euch die Tage immer wieder gesagt haben. Es ist kein abgeschlossener Prozess, weil es ist, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen wie ein Traum, in dem wir leben. Das klingt vielleicht ein bisschen wie Inception, aber stellt euch vor, Jesus spricht, der Sieg, der ist eigentlich schon da. Ich möchte euch vorlesen, auch die Bibelstelle kennt ihr vielleicht, aus Kolosser 2, Vers 15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das heißt, was reden wir eigentlich die ganze Zeit vom Kämpfen, wenn dieser triumphale Sieg doch schon errungen ist? Und das ist jetzt ein bisschen Story of my life oder Story of your life. Dieser Sieg ist da. Das, was Jamin vorher mit Heilsgeschichte gestern meinte. Wir sind in dem Teil der Heilsgeschichte, wo der Sieg schon da ist, aber wir immer noch kämpfen, weil wir auf dieser Erde sind und dieser Löwe, von dem wir vorhin gelesen haben, der umherstreift, noch eine gewisse Macht hat. Und deswegen mache ich euch Mut. Ich weiß, es zieht immer wieder nach unten. Es zieht immer wieder nach unten, dass uns eine Stimme einreden mag, ey, es ist wirklich Kacke. Du bist wirklich machtlos. Es macht keinen Unterschied. Schön, sie sagt, Gott geht mit dir, aber was macht es denn für einen Unterschied? Du siehst ihn doch gar nicht. Solche Stimmen ziehen permanent nach unten. Und wir dürfen uns daran erinnern, der eigentliche Sieg ist schon errungen. Das meinte ich mit Traum sozusagen. Das Wirkliche, was zählt, es ist schon da und wir dürfen uns immer wieder neu darauf stellen, dass wir sagen, der Sieg ist da, wir haben einen lebendigen Gott, wir haben einen Gott, der lebendiger ist als unsere Challenges, wir haben einen starken Gott und einen Gott, der mein Gott ist, dadurch, dass er sich durch seinen Geist mit mir verbunden hat und so ändert sich meine Sichtweise und da immer wieder hin zurückzukehren. Das heißt, was meinte ich mit diesem Löwen? Ich wünsche euch, dass ihr auch wenn die Löwen da sind, stehen bleiben könnt. Nicht aus eurer Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Ich habe Manu heute Morgen gefragt, was man aus der Geschichte lernen kann. Das ist nämlich seine Lieblingsgeschichte, David und Goliath. Manu ist mein Sohn. Und ich habe die so oft gespielt dieses Jahr. Ich bin so oft als Goliath umgefallen. Ey, dieses Jahr, ich kann es euch nicht sagen, weil wir die immer spielen müssen. Und Manu hat kurz überlegt, was, ich habe gesagt, ich sag's euch, was er mir sagt, was ich euch sagen soll. Und er hat überlegt und er hat gemeint, man kann lernen, dass Goliath groß ist. Und dann hat er 3 Sekunden überlegt, ich habe nichts gesagt. Ah nein, man kann lernen, dass Gott groß ist, hat er dann gesagt. Und ich konnte ihn voll nachempfinden und das mag ich euch zum Abschluss jetzt noch sagen. Als erstes, der erste Gedanke, der immer kommt, ist, scheiße, Goliath ist groß. Und dann könnt ihr vielleicht kurz überlegen und dann vielleicht sagen, ah ja, aber Gott, und der ist ja in mir, ist noch größer. Ich mag beten, weil das, glaube ich, ein Gebetskampf ist. Vater, ich bete, dass du uns immer wieder neu das schenkst, dass wir trotz der Schwere und trotz dem Harten einen Blick auf dich gewinnen dürfen. Amen.